Heute spreche ich mit Dr. Friedrich Reichert.
Und wenn ich dann in das Zimmer komme und sehe, das Kind atmet angestrengt und schnell und man hört das Kind ab und die Lunge klingt völlig frei. Also ich habe eine Diskrepanz zwischen dem Atemmuster und dem Auskultationsbefund. Das ist ein maximales Warnzeichen für einfach kritisch krankes Kind.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Friedrich Reichert. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Er ist pädiatrischer Infektiologe und klinischer Akut- und Notfallmediziner. Und er ist der ärztliche Leiter unserer pädiatrischen interdisziplinären Notaufnahme, PINA genannt, und leitet die pädiatrische Infektiologie am Klinikum Stuttgart oder dem Stuttgarter besser bekannt als dem Olgele. Wir hatten schon mal eine Folge mit Herrn Dr. Reichert und damals haben wir uns unterhalten über Antibiotic Stewardship und heute wird es ein bisschen ein Spannungsfeld, denn wir wollen ja Kinder erkennen, die eine antibiotische Behandlung brauchen. Andererseits wollen wir auch nicht aus lauter Angst jeden antibiotisch behandeln. Das wird sicher ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Friedrich.
Hallo Axel und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich hatte schon gesagt, wir müssen gucken, dass wir beim Thema Sepsis, was ja unser heutiges Thema ist, möglichst die Kinder identifizieren, die eine antibiotische Behandlung brauchen. Und andererseits haben wir alle in den letzten Jahren gelernt, dass wir nicht vor lauter Angst vor Infektionen zu viele und zu breite und zu lange intravenöse Antibiotika geben. Warum ist denn Sepsis so wichtig zu erkennen?
Also die Sepsis ist eines der gefährlichsten Krankheitsbilder, die es bei Kindern gibt. Und da sterben wahnsinnig viele Kinder dran, jedes Jahr auf der Welt. In Deutschland sind es ungefähr 14 Sepsisfälle pro 100.000 Kinder pro Jahr. Und wenn man sich die Mortalität anguckt, 10% aller Kinder mit septischem Schock in High-Income-Settings und 7% aller Kinder ohne septischen Schock, aber mit Sepsis, versterben an der Krankheit. Und es ist gleichzeitig noch eine Krankheit, in dem die Zeit relativ wichtig ist. Also wenn es zu spät erkannt wird, ist es schlecht für die Patienten. Und früher war das viel häufiger in den Zeiten vor der Hämophilus-Impfung zum Beispiel. Und heutzutage wird es deutlich seltener, aber nicht weniger gefährlich. Aber es wird immer schwieriger, diese Patienten rauszupicken. Man kann sich das so vorstellen, der Heuhaufen wird immer größer und die Nadeln werden immer seltener und wir müssen sie trotzdem finden.
Okay, schöner Vergleich. Also die seltene Nadel im großen Heuhaufen, die wollen wir natürlich in der Tat finden, denn tatsächlich jeder Sepsistod ist ein Tod zu viel. Da würde man sicher irgendwie ein Tool wünschen, zu sagen, wir machen den Test XYZ und damit können wir ganz früh einfach eine Sepsis ausschließen. Können wir das?
Das wäre fantastisch. Das Problem bei allen Tests, die man vor allen Dingen im Notfallsetting hat, ist ja, wenn man eine hohe Sensitivität hat, das heißt, damit erwischt man alle, die krank sind, hat man meistens eine schlechte Spezifität. Das heißt, ganz viele, die positiv werden, haben gar keine Sepsis und andersrum genauso. Das heißt, da muss man eine entsprechende Balance finden, die eben von dem Krankheitsbild abhängt.
Okay, und da kommen wir zum Thema des Good Old Fashioned Doctor. Da gibt es eben den wunderbaren Test nicht und nicht irgendeinen Score, den wir machen und den wir in eine AI eingeben, sondern da müssen wir schlicht ärztlich handeln, Patienten angucken. Was ja vielleicht auch keine ganz schlechte Nachricht ist.
Genau, also es gibt kein gut validiertes Sepsis-Screening-Tool, das die Anforderungen erfüllt, sondern man muss Muster erkennen und darf nicht nach einzelnen Zeichen gucken. Und das habe ich gestern wo gelesen, fand ich ganz toll. Das Sepsis-Screening-Tool seid ihr.
Okay, sehr schön. Das werden wir vielleicht heute noch ein paar Mal hören. Also das Sepsis-Screening-Tool seid ihr, sind Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Starten wir mal ganz banal. Was ist denn eine Sepsis? Da gab es ja immer wieder mal verschiedene Definitionen. Dann hat man mal von Sepsis-like gesprochen und so. Was müssen wir denn heute wissen, wenn wir über Sepsis reden?
Genau, also alle Leute, die bis vor ein paar Jahren noch studiert haben, kennen noch das SIRS, das Inflammationssyndrom. Und wenn das auf dem Boden einer Infektion war, hat man das dann Sepsis genannt. Und mit 2024 wurde der Phoenix Sepsis Score entwickelt und da ist der Fokus weg von der Inflammation hin zur Organdysfunktion gegangen. Das heißt, 2024 wurde in einem fantastischen Untersuchung Datensatz von über 3 Millionen Kindern definiert, was ist eine Sepsis, und die haben letztlich festgelegt, eine Sepsis ist eine potenziell lebensbedrohliche Organdysfunktion, verursacht durch eine dysregulierte Immunantwort auf eine vermutete oder bestätigte Infektion und letztlich, wenn ein Patient einen Phoenix-Sepsis-Score von 2 oder höher hat.
Okay, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Also das mit der Inflammation steht da ja immer noch oder ist immer noch Teil. Also wir haben eine vermutete oder bestätigte Infektion. Wir haben eine hoch- oder falsch regulierte Immunantwort. Und dann haben wir eine potenziell lebensbedrohliche Organdysfunktion. Das alles miteinander. Dann sprechen wir von Sepsis. Okay. Ist Sepsis nicht Bakterien in der Blutkultur?
Das ist eine Bakteriämie und eine Bakteriämie führt häufig zur Sepsis, aber bei weitem nicht immer.
Okay. Ich glaube, das ist eigentlich fast jedem klar. Trotzdem immer wieder mal kurz innehalten, positive Blutkultur. Oh, ich habe einen septischen Patient. Falsch, so einfach ist es nicht.
Genau. Also positive Blutkultur zum Beispiel hat man ja oft bei Osteomyelitis. Die Kinder sind oftmals klinisch gar nicht so wahnsinnig krank. Die haben nicht automatisch eine Sepsis.
Okay. Dann erklär uns doch mal, wie der Phoenix Sepsis Score geht.
Der Phoenix Sepsis Score schaut sich, die haben in der Untersuchung haben sie 8 Organsysteme angeguckt und haben dann gemerkt, wir müssen nur 4 anschauen, um es gut einzugrenzen. Und letztlich schaut er sich die Atem, also die respiratorische Funktion an, die Hämodynamik, die Gerinnung und die Neurologie. Und dafür werden jeweils Punkte vergeben. Und wenn wir dann 2 oder mehr Punkte haben, dann ist es eine Sepsis. Und wenn einer oder mehr dieser Punkte aus dem hämodynamischen Bereich kommen, dann ist es ein septischer Schock.
Okay. Klingt jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so super pragmatisch und klingt jetzt für mich auch nicht so, als könnten wir sagen, liebe Niedergelassenen, hängt euch diesen Phoenix Sepsis Score in eure Praxis, macht es und dann ist gut.
Das wäre ja toll, aber wie gesagt, es ist kein Screening-Tool, so ist er auch nicht gedacht. Den muss auch keiner auswendig lernen, der hängt auch nicht bei uns in der Notaufnahme. Den kann man sehr gut benutzen, um die Diagnose zu stellen, wenn das Kind mal eine Weile da ist und man ein paar Untersuchungen gemacht hat, aber den kann man nicht in der Notaufnahme anwenden, um zu sagen, oh, der hat jetzt im Moment eine Sepsis, hier müssen wir jetzt die Sepsistherapie starten.
Haben Kinder mit Sepsis immer Fieber?
Nee, also die meisten schon, aber die vor allen Dingen, die schwerer krank werden, können sich mit einer Hypothermie vorstellen. Das ist ein prognostischer Marker für ein eher schlechteres Outcome. Insbesondere die jungen Säuglinge und vor allen Dingen die Neugeborenen. Die kommen gar nicht so arg selten mit Hypothermie. Also 15 Tage altes Kind, das nur 35,8 oder 36,0 Temperatur hat, da mache ich mir fast mehr Sorgen, als wenn es 38,0 hat.
Okay, deswegen ist die Temperatur auch nicht Bestandteil von irgendeinem Score, oder?
Die haben sie mit ausgewertet in der Untersuchung, aber die war nicht so relevant, um diese Diagnose zu stellen.
Vielleicht auch kein schlechtes Memo, also dass sozusagen die Höhe der Temperatur weder nach oben noch nach unten ein entscheidendes Problem ist, aber dein Memo war, Neo mit Untertemperatur ist im Zweifelsfall erstmal besonders gut zu betrachten.
Genau, generell muss man sagen, die Höhe der Temperatur korreliert nicht mit der Krankheitsschwere, außer in den ersten 3 Lebensmonaten. Da haben tatsächlich Kinder, die über 39 gehen, ein bisschen höhere Rate an positiven Blutkulturen.
Okay. Jetzt hatten wir vorhin gesagt, der Keimnachweis in der Blutkultur ist nicht Sepsis. Trotzdem Keimnachweis in der Blutkultur und Kind ist krank. Wie gechillt bleibe ich denn da beim Thema Sepsis?
Also wenn das Kind krank ist, bleibe ich nie gechillt, weil das Kind ist krank. Und das ist die beste Untersuchung, die ich habe. Ich sehe das Kind vor mir. Also in dem Moment, wo man irgendwie auch nur den leisen Verdacht auf eine Sepsis hat und die Blutkultur wird positiv, dann muss man auf die Kinder besonders gut aufpassen.
Okay. Und dann ist ja unser Beruf häufig, besteht ja aus dem Sammeln von Puzzlestücken. Da kann man sich ja vorstellen, dass auch anamnestische Puzzlestücke uns helfen könnten, wo man Kinder dann einsortieren kann. Also krankes Kind, fiebriges Kind und dann frage ich noch so ein paar Dinge und sag mal, was du so fragst, sag mal, was du so wissen willst, um deine Sorge, Sepsis entweder so ein bisschen abzumildern oder wo du sagst, oh, da müssen wir jetzt doch ganz besonders hellhörig werden.
Ja, also ich will ja durch die Anamnese-Fragen quasi die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen. Und ganz wichtig ist halt zu wissen, welche Kinder besonders häufig von der Sepsis betroffen sind. Das sind natürlich alle Kinder mit Immunsuppression. Und da gelten nicht nur die Chemotherapie-Patienten dazu, sondern da zählen auch Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Patienten, die eine gewisse Prednisolondosis eine Weile haben. Sämtliche chronischen Erkrankungen gehören dazu, zum Beispiel auch Diabetes, aber auch sowas wie Antraktanomalien und ganz wichtig auch neurologische Erkrankungen. Also Kinder, die mehrfach behindert sind, bettlägerige sind und so, die haben ein deutlich höheres Risiko und viel schlechteres Outcome, hauptsächlich, weil es oft bei denen nicht gut erkannt wird. Weil die sind halt speziell, die kennen nur die Eltern gut, die Ärzte tun sich dann schwer einzuschätzen. Ganz wichtig ist, ist das Kind anders als sonst? Das weiß ich bei einem mehrfach behinderten Kind nicht, wenn ich es nicht kenne. Da ist es immer ganz wichtig, die Eltern zu fragen, ist das Kind anders als sonst? Benimmt er sich anders als sonst? Weil das ist ein Hinweis auf eine potenzielle Organdysfunktion, nämlich die Neurologie. Wichtig ist, war das Kind irgendwie vor kurzem, ist es operiert worden oder war es im Krankenhaus? Dann steigt das Risiko für eine Sepsis auch, jegliche Wundinfektion und ganz relevant der Impfstatus. Also in dem Moment, wo ein Säugling nicht gegen Haemophilus geimpft ist, muss man viel, viel genauer nachschauen und viel, viel vorsichtiger sein.
Okay, lass uns das mit der Immunsuppression nochmal kurz unterstreichen. Also Immunsuppression denken wir alle ja immer an den Tumorpatienten, der irgendwie Chemotherapie kriegt. Aber wir verwenden ja zunehmend in allen möglichen Fachgebieten, und das ist jetzt mein Fachgebiet mit dabei, Antikörpertherapien, wir verwenden Steroide. Und da Betonung nochmal aus meiner Richtung, wer mehr als zwei hat, hat ein umso höheres Risiko, eine Infektion zu bekommen, weil das addiert sich nicht, sondern es multipliziert sich mit der Anzahl der Medikamente, die ich gebe. Also Immunsuppression wirklich wichtig. Und das ist vielleicht auch Teil des Themas in unseren westlichen Ländern, oder? Wir haben ja eine ganze Reihe von Patienten mit chronischen Erkrankungen, die über viele Jahre auch immunsuppressiv behandelt werden. Die Rheuma-Patienten zum Beispiel auch.
Genau, also die sind vor allen Dingen, die führen ja ein relativ normales Leben und die ganzen Biologicals, das ist oftmals nicht so ganz bewusst. Das sind Immunmodulatoren, aber die erhöhen auch das Sepsisrisiko. Nicht in einem Maße wie jetzt eine schwere Chemotherapie, aber trotzdem, das sind Patienten, wo man aufmerksamer sein muss.
Okay. Und das gilt generell nicht nur für die Sepsis, sondern auch sonst für bakterielle Infektionen. Also da so ein bisschen der Wunsch auch an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, bei denen besonders scharf hinzugucken. Okay, Anamnese hast du gesagt und auf den Impfstatus hast du nochmal hingewiesen. Fehlender Impfstatus ist ja gerade in unserem Krankenhaus, in unserem Einzugsgebiet leider ein nicht ganz seltenes Thema. Also darauf bitte achten. Anamnese ist das eine, Klinik ist das andere. Worauf achten wir klinisch ganz besonders?
Also das Erste, was ich ja schon gesagt hatte, ist, wie ist das Kind neurologisch drauf? Dämmert das weg? Sagen die Eltern, der redet wirres Zeug, der ist anders drauf. Die Kinder mit einer Sepsis, die kommen, die Kleinkinder, die Schulkinder, wenn man die sieht, denen fallen immer die Augen zu. Die wehren sich kurz und sind dann wieder weg. Und jetzt ist zum Beispiel die fehlende Abwehr bei der Untersuchung oder bei der Blutentnahme korreliert extrem stark mit der Mortalität zum Beispiel. Also bei Säuglingen, die sich nicht mehr wehren und dann nur japsen. Und es wird oftmals ein bisschen verkannt, weil die Kinder, ein Kleinkind zum Beispiel seit 2-3 Tagen nicht mehr gut trinkt und dann ist es gleichzeitig exekiert und dann ist es müde und hat halonierte Augen und dann denkt man, ja gut, das ist halt schlapp, weil er nicht getrunken hat, der Zucker vielleicht ein bisschen niedrig ist, aber das kann eben ein Zeichen der Sepsis sein. Also Neurologie ist das eine, im Phoenix Sepsis Score ist GCS drin. Das nächste ist die Tachypnoe, mein Lieblingswarnzeichen, weil es am häufigsten verkannt oder umgedeutet wird. Die letzten zwei Kinder mit septischem Schock, die ich bekommen habe, waren eingewiesen mit Pneumonie, weil die haben komisch geatmet. Und dann bin ich dazu gerufen worden, sag hier, der atmet komisch, der braucht Sauerstoff. Aber irgendwie klingt, ich höre gar nichts Komisches auf der Lunge. Und wenn ich dann in das Zimmer komme und sehe, das Kind atmet angestrengt und schnell und man hört das Kind ab und die Lunge klingt völlig frei. Also ich habe eine Diskrepanz zwischen dem Atemmuster und dem Auskultationsbefund. Das ist ein maximales Warnzeichen für einfach kritisch krankes Kind. Und ganz wichtig, wenn man dann manchmal denkt, ja, das Kind hat 40 Fieber, das senken wir erstmal und schauen es dann nochmal an. Fieber macht keine Tachypnoe. Das wurde lange falsch gelehrt und es ist jetzt gut untersucht. Und da gibt es die meisten Rückfragen, wenn ich Vorträge halte oder so. Die Literatur dazu wird es in den Shownotes geben. Fieber an sich führt nicht zu einer erhöhten Atemfrequenz. Der Prozess des Auffieberns, wenn die sich hochschütteln, der kann schon eine anstoßende Atmung machen. Aber wenn die Temperatur erstmal oben ist, sollte die Atemfrequenz normal sein. Und wenn sie beschleunigt ist, dann ist es eine Dysfunktion des respiratorischen Systems.
Genau, aber nicht nur Sepsis, dass man als Allgemeinpädiater sagen darf, dann lohnt es sich häufig auch einen kleinen Blutzuckerspiegel mal zu bestimmen. Auch da guckt man gerne mal vorbei.
Ja, der ist ja auch in der BGA drin.
Ja, genau, aber also auch da bitte dann denken, ne, Tachypnoe und die Lunge ist frei und ich habe vielleicht gar nichts für eine Infektion, aber da lohnt sich manchmal ein Blutzucker. Da wundert man sich dann auch, und wenn man dann 600 hat, denkt man, hups, gut, dass ich den gemacht habe. Okay, nicht das Thema heute. Fieber und Tachypnoe hast du schon gesagt. Aber da müssen wir vielleicht trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen, weil wir sammeln ja da unsere klinischen Bausteine. Wenn jetzt ein niedergelassener Kollege ein tachypnoisches Kind hat, wie kriegt der sozusagen den Pfad dahin, dass er sagt, kann man jetzt erstmal abwarten, so wie du vorhin vorgeschlagen hast, wir senken mal das Fieber und dann gucken wir mal, was wird. Da würdest du sagen, nach dem, was du gerade gesagt hast, kann gar nicht sein, weil Fieber per se macht keine Tachypnoe, richtig?
Ja, schon. Also der muss dann genauer gucken. Ich habe gesagt, man muss ein Muster erkennen und nicht ein einzelnes Zeichen. Also in dem Moment, wo ich eine Tachypnoe habe, schaue ich natürlich, wie ist der neurologisch drauf, und dann schaue ich auch nach den anderen Vitalparametern. Das haben die meisten Kinder mit Fieber natürlich eine Tachykardie und die ist durchaus temperaturabhängig. Das heißt, wenn ich die Temperatur senke, dann sollte auch die Herzfrequenz runtergehen. Wenn sie das nicht tut, also wenn ich eine unproportionale Tachykardie hat zum Gesamtsetting des Patienten, also weint nicht, schreit nicht, hat keine Schmerzen, hat kein Fieber und die Herzfrequenz ist noch hoch, dann ist das das zweitwichtigste Warnzeichen. Wenn wir also das Kind schon in der Triage oder in der Praxis schon Paracetamol bekommen haben und 20 Minuten später ist die Temperatur unten und die Herzfrequenz ist immer noch bei 160, 170, dann muss man sofort an die Sepsis denken.
Okay. Und über die Herzfrequenz sind wir jetzt beim Herz-Kreislauf-System. Was wollen wir denn sonst noch klinisch gucken? Also früher war Number One immer Capillary Refill. Ist das noch Trumpf oder nicht?
Das ist weiterhin Trumpf. Es ist der erhebbare Erstuntersuchungsparameter, der am besten mit einer positiven Blutkultur beim Säugling korreliert. Den schaut man sich an. Bitte nicht unbedingt peripher an den Fingern oder so testen, sondern zentral am Sternum. Und der ist auch sehr gut, ebenso wie die Herzfrequenz, ein Verlaufsparameter, wenn ich anfange, Therapie zu machen. Also die Flüssigkeit geben, dann muss man sehen, der Refill muss besser werden, die Herzfrequenz muss runtergehen. Also Refill ist immer noch ganz wichtig.
Lass uns bitte noch mal ein paar Sekundenwerte zum Refill sagen. Was ist normal? Ab wann werde ich unruhig?
2 Sekunden und niedriger ist normal, über 2 Sekunden ist nicht normal, ab 3 Sekunden macht man sich richtig Sorgen.
Okay.
Ehrlich gesagt, die Sekunden zählen im Kopf machen die meisten Leute nicht so gut, wie man das selbst glaubt. Am besten man guckt auf einen Sekundenzeiger.
Wenn wir nochmal bei den Herz-Kreislauf-Zeichen bleiben, und da haben wir einen mit einer Tachykardie, da würde man erstmal sagen, naja, der kriegt jetzt erstmal Volumen. Wie ist denn das da mit Volumen und Volumenmangel und Herzfrequenz?
Genau, also Volumenmangel macht natürlich eine Tachykardie, aber da ist die Tachykardie dann auch normalerweise relativ volumenresponsiv. Das heißt, man gibt einen Volumenbolus für gewöhnlich 10 Milliliter pro Kilo. Das ist weniger geworden in den letzten Jahren, früher waren es 20. Und man kann im Grunde schon, während man das, wenn man es mit einer Perfusorspritze gibt, während man es in den Patient drückt, auf die Herzfrequenz gucken, ob die runtergeht. Und dann ist es oft so, die geht dann ein paar Schläge runter und in dem Moment, wo der Bolus nicht mehr läuft, geht sie wieder hoch. Das heißt, man muss zum nächsten Bolus greifen. Das Ganze kann man durchaus 3-4 Mal wiederholen und wenn sich dadurch die Herzfrequenz nicht anhaltend besser und auch der Refill nicht, dann sind es letztlich Zeichen für einen Schock und dann kann man sich schon sagen, diese Tachykardie ist nicht ein alleiniges Volumenmangelproblem.
Okay. Da kommen wir vielleicht hinterher nochmal drauf. Da hat sich auch so ein bisschen was geändert bei diesem Thema Volumen geben bei Schock. Da gibt es ja auch neue Richtlinien. Jetzt haben wir über Herzfrequenz geredet, jetzt haben wir über schnelle Atmung geredet. Welche Rolle spielt denn der Blutdruck?
Also wenn er erstmal schlecht ist, dann eine ganz große. Aber in der Akutsituation, also wenn der schlecht ist, das ist das Letzte, was schlecht wird am Patient. Die Kinder regulieren ihr Herzzeitvolumen quasi ausschließlich über eine Modulation der Herzfrequenz. Und wenn das nicht mehr ausreicht und dann der Blutdruck schlecht wird, dann heißt es, das Herz hat quasi keine Kraft mehr vorwärts zu pumpen oder es hat kein Volumen, um vorwärts zu pumpen. Und wenn der Blutdruck erstmal schlecht ist, sind alle Alarmglocken dran und dann gehört ein Kind in meinen Augen auch schnell aus der Notaufnahme weg auf die Intensivstation. Normalerweise ist es so, wenn sich das Kind gegen die Blutdruckmessung wehrt, dann ist der Blutdruck erstmal ausreichend. Aber wenn der Blutdruck erstmal zu niedrig ist, dann hat das Kind einen Schock und das ist absolute Lebensgefahr.
Ist das bei Erwachsenen auch so?
Nee, Erwachsene modulieren ihr Herzzeitvolumen eben durch Herzfrequenz und Blutdruck. Und die können schon deutlich länger mit einem niedrigen Blutdruck auch weiter eine halbwegs adäquate Organperfusion aufrechterhalten. Bei Kindern ist das nicht so.
Jetzt hat man ja als Berufsanfänger vor seinem ersten Dienst natürlich vor den Kindern mit Sepsis immer große Sorge, nach Petechien suchen. Macht man das noch oder ist das nicht mehr modern oder ist es wichtig oder nicht wichtig?
Das macht man immer noch. Wenn man in dem Moment, wo man denkt, ein Kind ist so krank, ich muss jetzt schauen, ob das eine Sepsis hat, dann gehört das komplett ausgezogen. Ich bin kein Fan davon, alle Kinder komplett auszuziehen. Wenn einer Ohrenschmerzen hat, dann schaue ich ihm ins Ohr und das war's. Aber wenn ein Kind so krank ist, dann gehört es ganz ausgezogen. Einerseits Suche nach Petechien, Suche nach Wunden. Ich kann mich erinnern, wir hatten auch schon eine Streptokokken-Sepsis. Da hatte das Kind einfach eine Wunde zwischen den Zehen. Das war die eindeutige Eintrittspforte. Das war letztendlich ein septischer Scharlach. Also so ein Kind gehört komplett ausgezogen. Außerdem kann man dann auch relativ gut, quasi wo sind die Extremitäten warm, wo sind sie kalt, wie ist der Refill, das gesamte Integument einfach gut angucken.
Jetzt ist ja manchmal Kinder, die Fieber haben und nicht gut zu Wege sind und auch so ein bisschen Volumenmangel haben, da denkt man, naja, ist eine Gastroenteritis, ist irgendwie Durchfall und Sepsis. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Ja, weil Durchfall oder auch Erbrechen sind Zeichen einer Organdysfunktion des GI-Traktes und auch das kann ein prominentes Zeichen der Sepsis sein. Also es gibt durchaus Sepsis-Patienten, die kommen mit Fieber und denen geht es irgendwie schlecht und die Eltern sind eigentlich wegen Erbrechen da, ja, wo denen ihr Hauptproblem ist, dass der Magen-Darm-Trakt nicht mehr gut funktioniert.
Okay, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wenn ich zu schnell auf die Diagnose infektiöse Gastroenteritis springe, ich ein Risiko habe, eine Sepsis zu übersehen?
Ja, das ist eigentlich bei jeder so ersten Blick-Diagnose eine Gefahr und gerade im Krankenhaus ist es eine Gefahr, gerade weil ja viele jüngere Leute und Berufsanfänger in der Notaufnahme arbeiten, hat man manchmal das Problem, da kommt ein Kind mit einer Einweisung, da steht was drauf und die Einweisung hat natürlich ein niedergelassener Facharzt geschrieben, der viele Jahre Berufserfahrung hat und dann tut man sich manchmal schwer, die einerseits zu hinterfragen oder auch ganz ad acta zu legen. Also es gibt durchaus Kinder, die kommen, die haben eindeutig eine Sepsis und irgendwie noch am dritten Tag steht in der Akte Verdacht Pneumonie. Also da bitte aufpassen. Die Einweisungsdiagnosen, die sind wichtig, weil die Kollegen denken sich was dabei, die muss man respektieren und auch genau danach gucken. Aber wenn man eine andere Diagnose hat, dann muss man das auch akzeptieren.
Bevor es gleich spannend weitergeht, wenn Sie diesen Podcast hören, interessieren Sie sich vielleicht auch für spannende Consilium-Podcast-Formate aus weiteren medizinischen Fachbereichen. Genau dafür gibt es jetzt zwei neue Formate in unserer Consilium-Podcast-Reihe. Im neuen KJP-Podcast geht es um Fragen, die im Alltag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer wieder auftauchen, aber nicht einfach nachgeschlagen werden können. Dr. Thomas Lemp vom Clementine Kinderhospital Frankfurt spricht jeden Monat mit wechselnden Experten genau darüber. Praxisnah und am Ende ganz konkret beantwortet. Oder aber Sie interessieren sich für Fragen aus der HNO. Dann führt Sie Professor Orlando Guntinas-Lichius, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena, einmal im Monat zusammen mit seinen Gästen durch aktuelle und praxisrelevante Themen aus der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. Für Kollegen in Klinik, Praxis und Ausbildung gleichermaßen. Hören Sie rein! Beide neuen Formate finden Sie auf den üblichen Medien wie Spotify und Apple Podcasts sowie auf der Infectopharm Homepage. einfach in den Shownotes darauf klicken.
Okay, jetzt haben wir ganz viel über Anamnese, klinischen Befund gesprochen. Dann schreiten wir doch mal dazu, dass wir sagen, wir wollen jetzt Diagnostik machen. Hatten vorhin schon gesagt, den berühmten Fingerpeaks, Schnelltest, Sepsis gibt's nicht. Was mache ich denn an Labordiagnostik?
Die meisten werden jetzt sagen, in der Notaufnahme, man macht halt einen großen Standard, was prinzipiell mal gar nicht so falsch ist. Das Erste, an was man denken muss, weil das ist das Erste, was man abnehmen muss, wenn man den PVK legt, sind die Blutkulturen. Und warum ist das so wichtig? Wir haben es mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung aufgrund von Infektionen zu tun und die Blutkulturen sind das, wo ich das auslösende Agens identifizieren kann. Und danach richtet sich ja auch die weitere Therapie und die Dauer der Therapie. Und Blutkulturen sind so unglaublich wichtig, dass man die gut abnimmt, weil die sind extrem davon abhängig, dass die Flaschen gut gefüllt sind. Die Sensitivität steigt auf über 95%, wenn die Flaschen richtig gefüllt sind. Und so eine hohe Sensitivität heißt dann auch, wenn die negativ ist nach 1, 2, 3 Tagen, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass die wirklich negativ ist. Wenn da nur 3 Tropfen in der Flasche waren, dann kann ich mich da nicht drauf verlassen. Deswegen, da muss jede Klinik drauf achten, Blutkulturflaschen müssen ausreichend gefüllt sein.
Aber jetzt kann man sagen, das dauert ja ewig, bis ich diese Blutkulturflasche endlich gefüllt habe. Und ich will jetzt ganz schnell antibiotisch behandeln. Ich habe einfach nicht Zeit genug, diese Flasche zu füllen. Sag was zur Zeit.
Also zur Zeit. Zeit ist wichtig und man sollte nicht rumtrödeln, aber eine Blutkulturflasche zu füllen, das dauert halt 1 oder vielleicht auch mal 3 Minuten. Und das ist die Untersuchung, von der letztlich auch das Überleben abhängt. Das heißt, die Zeit darf man sich nehmen. Diese Time to Antibiotics, da ist ganz klar, wenn ich sage, das Kind hat eine bakterielle invasive Infektion, dann sollte man zügig das Antibiotikum reingeben. Aber da kommt es nicht auf 2, 3 Minuten an. Diese goldene Stunde der Sepsis, die ist so ein... Die Daten sind nicht gut, sagen wir es mal so. Und diese strengen Zeitvorgaben helfen auch nicht wirklich weiter. Man kann sich die Zeit für eine gute Blutkultur nehmen. Man sollte sich vielleicht beim Kind mit Sepsis nicht die Zeit nehmen. Wir warten jetzt erst noch eine LP ab, warten eine Dreiviertelstunde, bis das Emla klebt und spritzen erst danach Antibiotika. Aber man kann sich auch 5 oder 10 Minuten Zeit nehmen, erstmal ausführlich mit den Eltern zu reden, während irgendjemand das schon vorbereitet.
Okay, also wichtig Blutkultur, weil eine negative Blutkultur, weil nur ein halber Tropfen Blut drin ist, nützt am Ende auch nichts. Also wenn dann richtig und das wenn ist die Antwort auf wenn heißt immer. Das wollen wir haben. Okay, jetzt haben wir vorhin über die Petechien schon gesprochen. Eine Gerinnung wollen wir auch immer, oder?
Eine Gerinnung wollen wir auch immer, die gehört ja auch zum Phoenix Sepsis Score, da ist das mit drin. Die interessiert uns vor allen Dingen, wenn das Kind in Richtung Intensivstation geht, wo man dann auch durchaus teilweise mit entsprechenden Medikamenten arbeiten muss. Uns interessieren natürlich die Funktionen jeglicher Organsysteme, Leberwerte, Nierenwerte. Das sind die Sachen, die man wissen muss, als Ausgangsbefund einfach.
Okay, Blutbild?
Das ist vor allem, also natürlich, das ist wichtig, das ist, vergisst man fast immer, wenn man es automatisch abnimmt. Das Differentialblutbild sagt einem halt viel über die Inflammation. Ist jetzt nicht wichtig für die Diagnose, aber es ist wichtig für den Grundstatus. Und man weiß zum Beispiel, hohe Neutrophilenzahl ist ein Hinweis auf eine Sepsis. Bei Neugeborenen ist eine Neutropenie ein schlechter prognostischer Marker, ähnlich wie die Hypothermie. Sind quasi so Sachen, wo man weiß, dass die systemische Reaktion schon fortgeschrittener ist. Also Blutbild gehört dazu.
Okay. Was für neumodische Inflammationsparameter gibt es denn? Also als ich junger Assistenzarzt war, waren wir heilfroh, dass es irgendwie CRP gab, aber so Geschichten wie Procalcitonin, EL, Schnickschnack war alles noch gar nicht erfunden. Was wollen wir denn da?
Genau, also da gibt es immer noch keinen so richtig Supermarker. Der aktuell beste ist das Procalcitonin. Und das ist am besten im Verlauf. Wenn es runtergeht, weiß man mal, was richtig. Und im Verlauf zum Ausschluss. Zum Einschluss hilft es nicht so super viel. Genauso, also CRP ist einfach noch schlechter, weil CRP steigt erst nach 18 bis 24 Stunden, Procalcitonin nach 4 bis 6 Stunden. Und das Problem ist, die Kinder, die eindeutig krank sind, die haben sehr auffällige Inflammationsparameter. Aber die Kinder, wo ich mir wünschen würde, dass mir der Parameter hilft, diese halbgaren, da sind meistens auch die Inflammationsparameter halbgar. Also Procalcitonin ist eigentlich schon der beste Parameter, aber hilft einem in der Akutsituation weder zum Ausschluss noch zum Einschluss. Außer man hat so ganz, wenn einer ein Procalcitonin von 300 hat und klinisch den Verdacht auf eine Sepsis, dann bestätigt das die Sache nochmal.
Okay. Gut, aber auch irgendwie ein bisschen frustrierend, dass nach so vielen Jahren wir da immer noch nicht so richtig was Supergutes haben. Gilt ja auch für das Problem der antibiotischen Behandlung bei den Niedergelassenen in der Praxis. Die würden sich ja auch den Test wünschen, zu sagen, die Otitis ist jetzt bakteriell oder sie ist viral, gibt's halt nicht.
Die brauchen vor allen Dingen einen Test, der sagt, dieser Patient profitiert von Antibiotika. Ob das jetzt Mischinfektion ist oder so.
Richtig, hast mich erwischt, weil die Unterscheidung bakteriell und viral habe ich dich in der ersten Podcast-Folge schon gefragt und hast du gesagt, das ist nicht die relevante Frage, darfst du ruhig wiederholen.
Ja, also bei Atemwegsinfekten im ambulanten Setting ist nicht die Frage, ist das bakteriell oder viral, sondern ist das ein Kind, das von einer antibiotischen Behandlung profitiert oder nicht. Was die Sepsis-Inflammationsparameter angeht, es sind unheimlich interessante Sachen in der Pipeline, wo dann quasi die Genexpression der inflammatorischen Pathways analysiert wird. Vielleicht haben wir in 10 Jahren irgendwas besonders Gutes in der Hinsicht.
Okay, dann haben wir jetzt sozusagen die Laborfragen abgefrühstückt. Kriegt jeder mit Sepsisverdacht einen Thorax oder einen Sono oder irgendwas? Machen wir noch irgendwas?
Die Leitlinien sagen eigentlich, mach's vom Patient abhängig. Wenn man so gar keinen Fokus hat, dann würde ich schon, also kriegen sie bei uns ehrlich gesagt dann schon alle einen Röntgenthorax. Eigentlich kann man da auch wirklich auf die Sonographie der Lunge umsteigen. Da hat man noch den Vorteil, dass man eine Volumenüberladung erkennen kann. Sonoabdomen kriegen zumindest im Verlauf, also man schallt zumindest mal im Sinne von Pokus drauf, ob man freie Flüssigkeit findet oder irgendwelche Abszesse in Organen. Es gehört eigentlich zur Fokussuche schon dazu.
Pokus musst du vielleicht erklären, weil es nicht jeder kennt, die Abkürzung.
Ja, Point of Care Ultrasound.
Genau, also sozusagen ein schneller Ultraschall in der Notaufnahme. Und das können wir vielleicht als Stichwort nehmen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, beim Thema Sepsisbehandlung hat sich so ein bisschen was verändert. Da ist das Thema, früher hieß es ja Volumen und nochmal Volumen und nochmal Volumen. Jetzt gibt es was Neues. Was müssen wir da beachten?
Genau. Also einerseits kam vor 3 Wochen kamen die neuen Guidelines der Surviving Sepsis Campaign raus. Da ist einerseits ist der Volumenbolus auf 10 Milliliter pro Kilo runtergegangen. Und man weiß eben, dass wenn in der Initialbehandlung ein Fluid Overload gemacht wurde, dass das das Outcome verschlechtern kann. So dass man mittlerweile sagt, nach 40 Milliliter pro Kilo Volumengabe, ab dann kann man sich entscheiden, ob man weiter Volumen gibt oder ob man dann schon mit Vasopressoren anfängt. Die Surviving Sepsis Campaign, die sagt dann skurrilerweise, wenn du eine Intensivstation hast, die mit Volumenüberladung umgehen kann, dann darfst du weiter Volumen geben. Wenn du das nicht hast, darfst du es nicht weitergeben. Das führt eben aktuell zu vielen Diskussionen. Die Sache letztlich ist es aber so, eigentlich sollte sich die Volumengabe sollte man am Patient festmachen und da ist der Notfall-Herzultraschall eigentlich das Mittel der Wahl. Das ist noch nicht gut validiert. Validiert ist es nur bei intubierten Patienten. Aber im Grunde, das Notfall-Echo hilft einem da schon sehr viel. Da gibt es auch gute Untersuchungen, das ist quasi mittels Eyeballing. Eyeballing heißt einfach, ich schaue mir 2 Achsen oder 3 Achsen an und habe im Grunde nur die Aussage, pumpt's Herz gut oder schlecht und ist es voll oder leer? Und das sind eigentlich die Sachen, die mich interessieren, um zu überlegen, gebe ich weiter Volumen oder gebe ich Vasopressoren?
Okay, aber spannend, da ist sicher das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen, aber vielleicht einfach als Memo, so früher der alte Spruch, Volumen und nochmal Volumen und nochmal Volumen, wird momentan gechallenged und da ist nochmal Point of Care Ultraschall sicher gut für diejenigen, die das zur Verfügung haben, haben natürlich auch nicht alle zur Verfügung. So, wir hatten vorhin schon über die möglichen Risikofaktoren gesprochen. Ich glaube, das müssen wir nicht unbedingt wiederholen. Vielleicht kurz nochmal, also junge Kinder, Immunsuppression, dran denken, chronische Grunderkrankungen dran denken, an die Neuros denken, die Neos denken. Das ist, glaube ich, soweit klar. Denn wir haben ja auch bei uns in der Klinik einen Behandlungsstandard Infektionen. Da gibt es einen Behandlungsstandard neugeborene Infektionen, alles unter 28 Tagen. Und dann gibt es einen Standard für Ältere. Wer kriegt denn was und wonach entscheiden wir das?
Also einerseits ist es ganz wichtig, dass es in jeder Klinik einen hauseigenen Standard gibt, weil im Grunde orientiert sich es auch an den hauseigenen Resistenzstatistiken. Wir haben in Stuttgart bei E. coli andere Resistenzquoten gegen Cephalosporine als vielleicht die Leute in Köln. Und wer was als empirische Therapie gibt, hängt immer davon ab, was sind die potenziellen auslösenden Keime. Dazu muss man ungefähr wissen, was die typischen Sepsiserreger sind, also bei Kindern Pneumokokken, Staph aureus, A-Streptokokken, Haemophilus, Meningokokken und E. coli, das sind so die häufigsten. Und deswegen kriegen Kinder ohne Risikofaktoren für gewöhnlichen Drittgenerations-Cephalosporin. Aber habe ich zum Beispiel einen Fokus im Bauch, Kind hat ein brettartes Abdomen und ich befürchte, das Ganze ist vielleicht auf einer Appendizitis basierend, dann muss man natürlich Anaerobia mit abdecken. Deswegen gibt man dann Piperacillin, Tazobactam. Bei onkologischen Patienten sind es häufiger auch Gram-Negative und Pseudomonaden können dabei sein. Bei Kindern mit urogenitalen Fehlbildungen können Pseudomonaden dabei sein. Deswegen gibt man bei denen eher Piptaz. Und das sind Sachen, das muss der hauseigene ABS-Beauftragte festgelegt haben. Und ganz wichtig, bei jedem Kind, bei dem man eine empirische Breitbandantibiotikatherapie anfängt, schaut in die Akten, ob das Kind mit irgendwas besiedelt ist oder schon mal irgendeinen blöden Keim hatte. Es ist nämlich ganz fies, wenn so ein Kind kommt, man denkt, oh, das hat eine Sepsis und das kriegt Ceftriaxon, so wie alle anderen. Und dann sieht man, oh, der hatte ja vor 3 Monaten einen Harnwegsinfekt mit Pseudomonas. Dann hat man den nämlich nicht behandelt, aber der ist der wahrscheinlichste Auslöser.
Okay, und nochmal das Plädoyer, Kind von oben bis unten angucken, denn wenn der irgendwo eine Wunde hat, dann richte ich mich ja auch da danach.
Genau, also wenn es zum Beispiel, wenn man irgendwo ein Erysipel findet oder eine rotierende Faszitis. Also die Grundidee geht von Hit Early, Hit Hard hin zu Hit Early, Hit Smart. Man muss ungefähr wissen, bei welchem Fokus welche Keime mitspielen.
Okay, und dann hausinterne Standards festlegen nach Resistenzlage. Also ich starte dann und dann fange ich an, antibiotisch zu behandeln. Und dann könnten wir den Kreis vielleicht schlagen zu unserem ersten Gespräch über Antibiotic Stewardship. Ich finde einen Keim in meiner ordnungsgemäß abgenommenen Blutkultur und dann mache ich was.
Dann hoffe ich, dass ich auch zügig ein Resistogramm bekomme und optimiere die Therapie auf das schmalstmöglichste Antibiotikum, das da zur Verfügung steht. Beispiel A-Streptokokken, das wäre Penicillin oder Ampicillin.
Okay. Dann gibt es ja 2 weitere typische Szenarien bei uns im Alltag. Am nächsten Tag entfiebert, Blutkultur immer noch negativ, keinen Keimnachweis. Patient puppenlustig und munter im Bett.
Und dann muss ich mir überlegen, habe ich jetzt die Verdachtsdiagnose der Sepsis entkräftet? Wenn ich weiß, die Blutkultur wurde gut abgenommen, wenn ich keine Organdysfunktion hatte und dem Patient geht es jetzt gut, dann gut, der hatte keine Sepsis. Und dann kann man, wenn man sagt, das war keine invasive bakterielle Infektion, dann kann man auch aufhören.
Und ich muss nicht so lange warten, bis meine Blutkultur endgültig negativ zurückkommt?
Man muss vor allen Dingen nicht so lange warten, bis es im System steht. Die Blutkulturen werden in jedem Labor für 7 Tage bebrütet und erst dann gibt es den endgültigen Befund. Es hilft einem vielleicht zu wissen, dass bei nicht-neonaten und nicht-onkologischen Patienten 98% aller Blutkulturen innerhalb von 24 Stunden positiv werden. Bei Onkopatienten, bei Neonaten, da sind öfters mal andere Keime, Candida und so Sachen drin. Da muss man länger warten, bis man, da dauert es dann halt 2 oder 3 Tage, 72 Stunden, bis man sagt, jetzt wären 95-98% aller möglichen Keime gewachsen. Aber bei sonst gesunden Kindern ist man nach 24 Stunden eigentlich ziemlich sicher, nach 36 ist man sich sehr sicher.
Okay, also auch da nochmal Plädoyer, Antibiotic Stewardship frühzeitig absetzen, wenn weder klinisch noch was für die Sepsis spricht, wenn der Patient sich gebessert hat und wenn die Blutkultur negativ ist. Aber jetzt gibt es auch noch den dritten Fall. Ich behandle antibiotisch und der ist nicht besser, der Patient nach 48, na sagen wir 24 Stunden, nach 48 Stunden trotz antibiotischer Therapie. Wann stelle ich denn wen um?
Also man muss jedem Antibiotikum sollte man schon so 24 bis 48 Stunden Zeit geben, je nachdem wie schlecht es dem geht. Wenn einer wirklich im septischen Schock ist und nach 24 Stunden keinerlei Besserung, Procalcitonin geht nicht runter, Organfunktion wird nicht besser, dann muss man sich natürlich überlegen, erstens, Hat er wirklich eine Sepsis oder ist ein anderes Problem? Hat er möglicherweise Keime, die ich im Moment nicht abdecke? Dann muss man nach den Seltenen gucken. Beispiel 10 Wochen altes Kind, das ein ehemaliges Frühchen ist, fiebert nach 48 Stunden am Pigenta immer noch weiter. Dann muss man sich überlegen, ob man vielleicht antifungal mitbehandelt, weil die tatsächlich einfach eine Candida-Infektion haben können.
Und für die Onkopatienten gilt es ganz besonders, ja.
Genau.
Da muss man auch ganz besonders aufpassen.
Bei den Onkopatienten, da kommt es ja teilweise auch noch drauf an, in was für einem Protokoll sind die gerade. Dann muss man schauen, habe ich die Koagulase nevertigen Staphylokokken bei Verdacht, die eben vom Katheter ausgehen können, habe ich die mit abgedeckt. Also für Onkos gibt es ja ganz gute Guidelines, wann man wie breit behandeln muss. Brauche ich vielleicht noch ein zweites Medikament für eine gramnegative Abdeckung, weil es eben auch in der Bevölkerung schon multiresistente gramnegative, so MRGN, E. colis gibt. Also da muss man am besten mit dem Infektiologen reden, aber am besten auch einen Plan haben.
Genau, aber ich glaube, bei den Onkologen ist das ja, glaube ich, der absolute Standard. Die haben alle einen Plan. Da gibt es überall hinterlegte Protokolle. Aber das muss man natürlich wissen und man muss wissen, wo finde ich die und wo stehen die denn.
Und man darf auch nochmal nach einem Fokus suchen. Das ist auch ganz wichtig.
Das hat noch nie geschadet, wenn man Kinder regelmäßig untersucht.
Ja, aber ja, genau. Weil manchmal findet man plötzlich doch einen Abszess, der sich irgendwo demaskiert. Und dann, dem Moment, wo man einen Fokus hat, den man sanieren könnte, dann sollte man den auch sanieren.
Okay. Jetzt haben wir über Starten gesprochen. Wir haben kurz über Absetzen gesprochen. Nummer 1 hast du schon gesagt, also Kind klinisch gut, kein Risikopatient, Blutkultur gut abgenommen, nach 36 Stunden, nehmen wir mal die sicheren 36 Stunden, absetzen und nach Hause, absetzen und noch einen Tag beobachten, absetzen und CRP kontrollieren. Wie machen wir das?
Das kommt wirklich auf den Patient an. Bei manchen, da ist es so eindeutig und so klar, da kann man einfach absetzen und heimschicken. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, das Kind vielleicht ein bisschen komplexer war, irgendjemand ein komisches Bauchgefühl hat oder zum Beispiel auch die Eltern sagen, ich fühle mich damit nicht sicher, es ist überhaupt keine Schande zu sagen, wir setzen das jetzt ab und beobachten das Kind noch einen Tag weiter und überwachen es mit dem Pediatric Early Warning Score oder so. Das ist überhaupt kein Problem.
Okay. Immer IV?
Also am Anfang schon, weil man durchaus ja auch das Problem haben kann, dass die enterale Resorption schlecht sein kann, wenn der GI-Trakt beeinträchtigt ist. Jetzt gibt es schon noch ein paar Dogmen, dass man bestimmte Keime in der Blutkultur, zum Beispiel Staph aureus, unbedingt 14 Tage IV behandeln solle. Das bröckelt alles im Moment ganz gravierend. Am Beispiel Staph aureus, jedes Kind mit einer hämatogenen Osteomyelitis hat streng genommen eine Staph aureus Bakteriämie vorher gehabt. Die oralisiert man, sobald sie entfiebert haben, meistens am zweiten, dritten Tag und es funktioniert wunderbar. Da gilt eigentlich wie für alle bakteriellen Infektionen. In dem Moment, wo es ein für den Keim sinnvolles orales Medikament gibt, die orale Einnahme auch sicher funktioniert und die Resorption funktioniert, gibt es quasi keinen Grund, etwas weiter intravenös zu geben.
Okay. Aber auch da ist sozusagen die Wissenschaft gerade so ein bisschen im Fluss. Aber nochmal, wenn man an unsere Folge Antibiotic Stewardship zurückdenkt, auch da war ja die Maßgabe, möglichst früh oralisieren oder sagen wir mal so, kein Problem zu oralisieren. Und das scheint sich bei der Sepsis jetzt auch so ein bisschen anzubahnen, wenn ich die Initialphase überstanden habe.
Genau, also wenn man sich überlegt, theoretisch kann man bei jeder 10. Pneumokokkenpneumonie die Pneumokokken auch im Blut finden, die kann man primär oral behandeln. Und auch nochmal die Erinnerung, auch im Krankenhaus darf man orale Antibiotika geben. Darf man auch, jetzt nicht gerade bei der Sepsis, aber bei anderem, primär oral anfangen. Muss man ein Kind nicht noch 10-mal pieksen und den neonatologischen Oberarzt holen lassen, wenn man sich überlegen kann, kann das Kind vielleicht auch einen Saft nehmen, obwohl es noch im Krankenhaus ist. Das geht.
Genau, und das bitten wir jetzt all unsere beim MD tätigen Kolleginnen und Kollegen auch gut zuzuhören, dass das durchaus auch geht und dass eine orale Antibiose nicht gleichzeitig bedeutet, dass der Patient dann auch nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden muss. Friedrich, vielen Dank. Es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und der heißt Do's and Don'ts. Du darfst selber entscheiden, in welcher Reihenfolge du anfängst und darfst loslegen.
Ich mache mal die Do's. Also denkt an die Sepsis. Und wenn ihr bei einem Patienten nicht weiterkommt, geht einen Schritt zurück und schaut euch das Gesamtbild an. Also nochmal die Erinnerung, ihr seid das Screening-Tool. Es gibt nicht einen Marker. Und bei Kindern, wo ihr die Befürchtung habt, dass der vielleicht eine Sepsis entwickeln könnte, setzt zum Beispiel den Pediatric Early Warning Score ein. Bei den Don'ts, eine Sache, die mir gestern noch eingefallen ist, wenn ihr so ein Kind, wo ihr sagt, das könnte eine Sepsis haben, lumbal punktiert, und heute wird ja Gott sei Dank nicht mehr so viel ohne Sedierung gearbeitet, nehmt Ketanest und nehmt keine Analgosedierung, die die endogenen Katecholamine blockiert, wie Benzodiazepine. Das kann im Notaufnahmesetting sehr nach hinten losgehen, weil die Kinder in der Sepsis eben oft nur deswegen noch einen Kreislauf haben, weil sie endogen viel Katecholamine produzieren. Und da ist Ketanest mit Abstand das sicherste Mittel zur Analgosedierung. Und ein weiteres Don't, Meropenem und Vanco für alle. Nicht alle haben einen schweren septischen Schock, nicht alle brauchen das. Und ein weiteres Don't, einfach nur weiter die Antibiotika geben, weil es nachts jemand angefangen hat. Es ist wichtig, jeder, der nachts sich Sorgen macht, sagen, das könnte eine Sepsis sein, ich fange jetzt an, den antibiotisch zu behandeln. Das darf man und das ist überhaupt kein Problem. Und am nächsten Tag darf man darüber nachdenken und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ja, das machen wir weiter oder wir haben gute Gründe, das jetzt wieder abzusetzen. Da muss man ein bisschen weg davon zu kommen, hier, wir haben es angefangen, wir müssen es jetzt auch fertig machen. Man muss das jeden Tag neu einschätzen.
Okay, vielen, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über positive Likes auf den üblichen Websites. Wir freuen uns auch über Kommentare, die Sie schicken können an podcast@infectofarm.com. Und wir freuen uns auch über Hinweise, über Themen und über mögliche Gesprächspartner. Auch da freuen wir uns über die Hinweise an die gerade schon genannte E-Mail-Adresse. Und wie immer können Sie ein Transkript dieser Folge auch auf den üblichen Websites sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.